Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, über die Antwort auf die Frage, ob einem die anderen glauben, wird ja im Moment in der deutschen Öffentlichkeit ziemlich intensiv diskutiert. Stichwort FDP, aber, und da geht der Blick zu diesem Mann, manchmal geht es ja auch um die Frage, ob man sich eigentlich selbst noch was glaubt. Er hat kürzlich im Spiegel diesbezüglich einen sehr schönen Satz gesagt. Er sagte, die SPD steht geschlossen hinter dem Kanzler. Und ich habe immer deutlich gemacht, dass ich unbedingt mit Olaf Scholz in den Wahlkampf gehen möchte. Dazu muss man wissen, er ist nicht irgendwer, er ist mit Saskia Esken gemeinsam der Chef der SPD. Wenn er das also unbedingt wollte, wollten es dann andere nicht? Oder was war sonst der Grund, diese öffentliche Diskussion so derart lange einfach laufen zu lassen? Und warum hat er bei seinem letzten Besuch hier etwas gemacht, was sich vorher noch keiner aus der SPD getraut hat? Da hat er hier auf diesem Stuhl sitzend mehr Performance vom Kanzler eingefordert. Das war ein ziemlicher Knaller. Herzlich willkommen, Lars Klingbeil. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, deutlich mehr Performance. Wie erlebt Sie das als politische Journalistin, die so nah dran ist wie wenige andere am Berliner Politikbetrieb? Wie erlebt sie diese politische Lähmung im Moment, die dazu führt, dass so gut wie alles, was gerade passiert, eher aus wahltaktischen Gründen passiert? Sogar die Antwort auf die wirklich wichtige Frage, wie es weitergehen soll in der Ukraine, scheint offenbar darunter zu leiden. Die SPD, sagt sie, versucht gerade so eine Art Wahlkampf mit der Angst der Leute zu machen. So nach dem Motto, Merz provoziert die Atommacht Russland. Und sie sagt, das ist ein Spiel mit dem unguten Bauchgefühl der Leute. Das ist nicht gut. Herzlich willkommen, Kerstin Münster. Mann, freue mich sehr. Ja, was direkt zu diesem Mann führt, Politikwissenschaftler, Militärexperte, der sagt, ich hätte mir gewünscht, dass man sich unter Demokraten darauf verständigt, diesen Krieg aus dem Wahlkampf rauszuhalten und im Gegenteil eine Vereinbarung dazu trifft, wie man Europa wirklich sturmfest machen kann. Seit langer Zeit schon beklagt er, wie aus der Hilfe für die Ukraine so eine Art Wettbewerb gemacht wird. Dabei sagt er, haben wir nicht nur keine richtige Strategie, sondern wir haben es auch versäumt, der Ukraine so zu helfen, dass sie erfolgreich an den Verhandlungstisch treten kann. Und überhaupt, und da wird er sehr grundsätzlich, überhaupt sagt er, ist ein interessanter Gedanke, haben wir eine fast märchenhafte Vorstellung davon, wie Frieden eigentlich wirklich funktioniert. Das muss er uns erklären. Herzlich willkommen, Christian Mölling. Freue mich sehr.
Hallo.
Ja, schönen guten Abend in die Runde, Herr Klingbeil. Kurze Frage vorab, stimmt es, dass es in der SPD ein Wahlkampfhandbuch für Kandidaten gibt?
Habe ich gelesen jetzt, ja.
Kennen Sie das nicht?
Also ich habe das gesehen auf der Konferenz, die wir am Samstag hatten, wo ja, und Sie werden jetzt gleich kommen auf die Aussage, die ich selbst in der Bild gelesen habe, dass man nicht betrunken twittern soll.
Wieso? Das war stimmt es auch, dass die Kandidaten
ich hab das nicht nachgelesen.
Nicht betrunken twittern sollen?
Ich habe nicht nachgelesen, ob das da drin steht oder nicht. Ich glaube jetzt einfach mal, dass wir Journalisten berichtet haben. Und ich halte das für einen ziemlich guten Hinweis, dass man nicht betrunken twittert.
Das ist richtig. Aber jetzt im Ernst, Sie haben das nicht gelesen? Ich kenne das nicht?
Also ich
oder
weiß,
haben Sie es nur nicht zur Kenntnis genommen, wie Christian Lindner ist? Ja.
Nein, nein.
Dieser Tage also auch sehr beliebt.
Ich trage doch die volle Verantwortung, wenn das da drin steht, natürlich als Parteivorsitzender. Ja. Ich will das nicht abwälzen auf den Generalsekretär oder auf Mitarbeiter.
Und der ist ja schon ein
Aber Haus. Das wird da drin stehen, sonst hätten das Journalisten nicht berichtet. Aber das ist ein Handbuch, das in der Tat im Willy Brandt entstanden ist für die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten, gilt aber auch für alle, die unterstützen. Und da sind kluge Dinge drin. Und jetzt hat man, ich glaube, auf knapp 100 Seiten einen Satz gefunden, über den man sich so ein bisschen amüsieren kann.
Was steht denn da noch drin? Jetzt ganz ernst.
Weiß ich nicht, wirklich nicht.
Sie haben es nicht gelesen?
Nein.
Aber kluge Dinge stehen
aber
da drin.
Aber ich übernehme für alles die Verantwortung, was da drin steht.
Aber Sie sagen, da stehen kluge Dinge drin. Sie wissen es aber gar nicht.
Nein, ich weiß, das haben zwei Redakteure gemacht. Die kenne ich auch beide. Die sind so Berater für Wahlkampf.
Ja.
Da gibt es ein Vorwort, das war ursprünglich noch von Kevin Kühnert. Das hat jetzt der Matthias Miersch, der neue Generalsekretär, gemacht. Aber wenn Sie jetzt da noch drei Sachen gefunden haben, dann testen Sie mich. Ich weiß nicht, ob ich das bestehen kann, jetzt, was da alles noch drin
ist. Nee, um Gottes Willen. Nein, Sie müssen ja nicht alles so wissen.
Aber wissen Sie, Herr Lanz, es ist...
Ja, die Sache mit dem Alkohol fand ich interessant.
Ja, aber wir haben das doch alles erlebt in den letzten Jahren schon, dass viele auch im Umgang mit sozialen Medien vielleicht noch nicht ganz so geübt sind. Und das sind 299 Kandidatinnen und Kandidaten, die haben Teams, da sind viele in Wahlkämpfen dabei. Und Ich finde, da muss man auch schon ein bisschen Disziplin einfordern.
Das ist Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie nachts sehr spät dem Motto kein Alkohol ist auch keine Lösung einen rausgehauen haben?
Also ich trinke ja, seitdem ich Generalsekretär damals geworden bin, wirklich kaum noch Alkohol. Insofern kann mir das nicht passieren. Aber ich habe schon häufig Bundestagskollegen eine SMS geschrieben, erst letzte Woche jetzt wieder, und habe gesagt, diesen Tweet würde ich jetzt doch noch mal löschen. Und das hat da, glaube ich, aber nicht viel mit Alkohol zu tun. Das hat manchmal dann mit so einer politischen Aufmuskelung zu tun. Und da passe ich schon auf. Und da kriegen auch mal die ein oder anderen, auch die hier schon mal gesessen haben,
super,
kriegen Hinweise, dass sie was löschen sollen.
Wer?
Ja, das verrate ich natürlich nicht.
Und was haben Sie Saskia Esken empfohlen?
Der habe ich gar nichts empfohlen.
Ich frage, mit wem reden Sie da? Wem geben Sie da Tipps?
Doch, da gibt es den einen oder den anderen, aber das sind ja vertrauliche Tipps und die bleiben dann auch unter der Person, die sie bekommt, und mir.
Mhm. Das ist natürlich, Frau Münzermann, in diesen Zeiten tatsächlich, ne? Dann,
haut gut, man dass so er uns die Tipps nicht gibt. Aber
dem ersten Furor einen
raus. Kann ihm das Buch auch geben. Das ist
dann ist nicht das auf dem Twittern, ist ziemlich klug für alle, glaube ich. Aber ja.
Auch für Journalisten.
Das stimmt, aber jetzt stellen wir ja fest, dass viele, die von Twitter mal oder jetzt X weg waren, wieder zurückkommen und sich an Küchentische setzen und dann gleich ganze Videos veröffentlichen. Also in dem Fall Robert Habeck ist ja auch wieder zurück auf X und wird das sicher auch beherzigen.
Warum ist das so? Weil es ohne soziale Netzwerke nicht mehr geht?
Weil man festgestellt hat, dass die Entfernung von den Plattformen den anderen so viel Raum gibt, dass man doch wieder rein muss. Stellen wir jetzt fest, Sie sind ja auch wieder zurück. Der SPD-Parteivorstand ist wieder auf X. Und das ist, glaube ich, auch nötig, um den Raum nicht allen anderen zu geben.
Einerseits. Andererseits, wo ist das Korrektiv? Also der Job, den Sie machen, der besteht ja darin, dass Sie dann im Zweifel sagen, pass auf, da steht dieser Satz, aber der ist bitte so und so einzuordnen. Das findet da ja dann nicht statt.
Das stimmt.
Der Kommentarleiste im Zweifel, aber die das liest stimmt. vielleicht nicht jeder.
So gesehen ist ja gut, dass es noch andere Medien gibt und nicht nur die so und so viel Zeichen bei X. Das stimmt.
Aber das muss man ja wirklich sagen. Es gibt ja mittlerweile politische Kräfte, die sich nur auf die sozialen Netzwerke konzentrieren.
Genau.
So, das wäre mein Ding nicht. Ja, ich gebe ja gerne auch ein Interview in der Rheinischen Post oder bei anderen, aber es gehört eben auch mit dazu.
Fällt mir
auf,
dass Sie uns jetzt hier nicht erwähnen. Das fällt mir auf.
Ich bin ja hier, das sieht ja jeder, der das guckt gerade. Ich bin ja auch sehr gerne in dieser Sendung, meistens zumindest. Und aber es gibt halt auch die machen nur ihre eigenen Social-Media-Videos. Und das ist in der Tat problematisch. Ich habe auch eine sehr kritische Einstellung zu TikTok, zu Twitter oder X. Aber man muss schon sagen, selbst Joe Biden hat den Rückzug seiner Kandidatur da bekannt gegeben und der amerikanische Wahlkampf hat da maßgeblich mit stattgefunden. Insofern kann man sich in diesen Zeiten da gar nicht rausziehen. Mhm. Egal wie schwierig man das politisch findet, das sind dann Aufgaben für Regulierungen und andere Fragen. Mhm.
Wie groß ist eigentlich gerade Ihre Schadenfreude, dass es bei der FDP gerade noch schlechter läuft als bei Ihnen?
Also wir können gleich gerne kurz drüber reden, noch wie das bei uns läuft oder länger, das müssen Sie entscheiden. Schadenfreude ist das falsche Wort. Ich bin persönlich enttäuscht. Persönlich, weil ich bis kurz vor dem Bruch der Koalition auch mit Leuten wie Christian Lindner oder auch Christian Dürr oder anderen ja auch teilweise in Vier-Augen-Gespräche über wichtige Fragen geredet habe. Also über die Frage, kriegen wir das mit den stabilen Renten hin oder mit der Rettung der Industriearbeitsplätze? Und ich immer davon ausgegangen bin, ich führe da ernsthafte Gespräche. Also Gespräche, wo jemand wirklich auch eine Lösung finden will, aber dann erkennen musste, dass man da auf der anderen Seite einen Plan hatte, wie man diese Regierung zum Scheitern bringt. Das ist eine persönliche Enttäuschung, aber vor allem ist es eine Enttäuschung, weil ich glaube, das ist der Situation des Landes, in der wir gerade sind und der Situation, in der die Bürgerinnen und Bürger sind, nicht angemessen. Also ich finde, das ist ein Schauspiel, was der drittgrößten Volkswirtschaft dieser Welt nicht angemessen ist, dass da über Monate aufgeführt wird. Insofern gibt es keine Schadenfreude, das will ich hier betonen, aber es gibt eine politische und auch eine menschliche Enttäuschung.
Und glauben Sie Christian Lindner, wenn er sagt, er kannte dieses Papier gar nicht?
Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht zu bewerten. Das kann ich auch nicht abschließend sagen. Das muss er beantworten. Mhm. Und der hat ja viele Sachen auch behauptet jetzt in den letzten Wochen, die sich am Ende anders rausgestellt haben durch gute journalistische Recherchen. Aber ich kann da kein Urteil drüber fällen.
Mhm. Und könnten Sie sich trotzdem vorstellen, mit Christian Lindner wieder irgendwann in einer Koalition zusammenzuarbeiten?
Also ich finde dieses Schauspiel schwierig, was ich da erlebt habe. Und das ist, es geht gar nicht um die Frage, wie man sich menschlich dabei fühlt. Das ist keine Kategorie. Ich habe neulich in einem Interview mal gesagt, dass alle demokratischen Kräfte grundsätzlich miteinander sprechen können müssen. Und die FDP ist ja auch eine Partei, also ich nehme jetzt mal nicht die Milley und Elon Musk FDP, die anscheinend gerade ja geformt werden soll, aber ich finde schon, dass die FDP eine politische Kraft ist, mit der ich persönlich viel anfangen kann und wo ich auch sage, da gibt es Schnittmengen, wo man gemeinsam was fürs Land erreichen kann. Aber über Christian Lindner ist dann eine bittere persönliche Enttäuschung noch.
Und das heißt, die Frage,
wie verlässlich er ist. Also es wird doch in jeder Situation, wo man jetzt mit Christian Lindner einen Handschlag macht und sagt, gehen wir diesen Weg zusammen und schaffen wir das auch. Und das kann man doch erwarten, dass alle auch am Ende das mal schaffen, über ihren Schatten zu springen und gemeinsam Dinge zu machen. Da habe ich kein Vertrauen mehr drin, dass das mit Christian Lindner funktioniert.
Also Sie sagen mit der FDP ja, mit ihm nicht.
Ich lehne die FDP als politische Partei nicht ab. So, das, insofern, ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist, was in 15 Jahren ist, aber zu Christian Lindner ist das, ich meine, das ist zum wiederholten Male, dass er weggerannt ist vor Verantwortung. Und jetzt sprechen erstmal die Wählerinnen und Wähler.
Nennen Sie das Wegrennen vor Verantwortung? Ich meine, wir werfen ja Politikern, wir werfen ja Politikern gerne vor, dass sie, auch wenn die Situation völlig verkantet ist, trotzdem an ihren Stühlen kleben, an der Macht kleben, einfach weitermachen. Da hat jemand gezeigt, dass man es auch anders machen kann.
Nee, also, sorry, habe ich eine andere Bewertung. Der hätte ja gehen müssen in dem Moment, wo sie sich entschieden haben im September. So belegen es ja die Papiere, dass man den Bruch herbeiführt. Aber nicht über mehrere Monate mit Plänen ein Narrativ aufbauen, um dann in die offene Feldschlacht zu gehen. Das ist ja das, was da passiert ist, dann hätte man das in dem Moment machen müssen, wo man sagt, gerade wir können aus Überzeugung hier nicht bleiben, wir gehen. Mhm. Aber ich erwarte, und da bin ich zum Beispiel auch zu bereit zu gewesen an jeder Stelle, und auch sowas habe ich der FDP und auch den Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wir hätten zu einem gewissen Zeitpunkt alle auch über unseren Schatten springen müssen und Einigung finden müssen für dieses Land. Und ich habe die Themen gerade genannt, Rettung der Industriearbeitsplätze. Das sind alles Themen, wo man in der Verantwortung ist, sich zu bewegen. Aber es kann nicht sein, dass jemand stur auf seiner Position steht und sagt, 100% von dem, was ich will oder gar nichts.
Mhm. Und wie bewertet man dann im Nachhinein? Das frage ich mich immer rein praktisch. Wie läuft das? Man sitzt sich gegenüber, man schaut sich in die Augen, man telefoniert, man trifft Verabredungen. Wir hatten hier Karl Lauterbach sitzen, der sagte, da ging es um eine Beitragserhöhung, 0,2%. Mhm. Und er sagt zu Christian Lindner, zum Finanzminister, von dem er die Erlaubnis
bei
braucht.
Bei mir war es ja so, dass ich, glaube ich, zu den wenigen Leuten gehörte, die in den Tagen davor wirklich verbindliche Hinweise, also Anrufe auch aus der FDP hatten. Pass auf, die wollen das brechen. Das gibt ein Drehbuch.
Sie hatten Anrufe aus der FDP?
So. Und dann ist es natürlich so, dass man dann in diesem Koalitionsausschuss sitzt und denkt, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe das nicht zu 100% ernst genommen. Ja, ich habe gesehen, okay, anscheinend gibt es diese Variante. Im politischen Berlin hat man ja auch in den Tagen davor darüber geredet. Mhm. Und dann sitzt du in diesem Koalitionsausschuss und merkst, okay, der will nicht, der will keine Lösung finden. Egal, was hier gerade vorgeschlagen wird, egal, welche Formulierung der Kanzler jetzt auch wählt, welches Angebot er wählt. Robert Habeck, der immer auch konsensorientiert mit dabei war, der Bundeskanzler und Robert Habeck, die Kolleginnen und Kollegen auf Seiten der Grünen, auch bei uns. Aber du hast gemerkt, er will keine Lösung. Und das ist dann schon, Enttäuschung ist jetzt, es geht um die Renten und es geht um die Arbeitsplätze in diesem Land. Darum geht es. Aber natürlich blickst du da drauf und denkst, okay, das, was ich als Gerüchten hatte in den letzten Tagen, das bestätigt sich gerade. Und das ist schon ein Hammer. Nochmal, in der Verantwortung, in der wir gerade stehen, in der Lage, in der das Land sich befindet, so eine Regierung zu sprengen.
Und spricht man das dann an und sagt, pass auf, ich weiß, warum du das machst?
Ich habe das in einem Nebensatz angesprochen, dass es ja Gerüchte im politischen Berlin gibt, aber da ist natürlich keiner drauf eingegangen.
Wie haben Sie das erlebt, Frau Münzer? Haben Sie sowas überhaupt schon mal erlebt?
Nein, so eine Scheidung habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Ich glaube auch, dass Olaf Scholz und Christian Lindner auf keinen Fall mehr in eine Regierung gehen können. Also, dass sich zwischen den beiden Männern das so entfremdet hat, konnte man feststellen. Und dass die aufeinander zuliefen und alle irgendwie nur zuguckten, auch. Von der FDP hört man, dass der Kanzler nicht bereit war, im Koalitionsausschuss über seinen Schatten zu springen. Also das, mit wem man spricht, hat immer natürlich unterschiedliche Maßstäbe. Aber bei Christian Lindner finde ich, den Herbst der Entscheidungen anzukündigen, war ja das eine. Das war ja früh im September. Und eben sozusagen dann immer zu gucken, wie weit kann ich gehen und vor und zurück, das ist auch auf Dauer keine gute Politik. Aber der Kanzler hätte das, glaube ich, vielleicht im Sommer dann auch schon mal, weil es hat ja nie gepasst. Also diese Haushaltsverhandlungen gingen im letzten Winter, die gingen im Sommer. Dann trat man vor die Bundespressekonferenz und hatte eigentlich drei Leute haben dort erklärt, we agree to disagree. Also wir sind uns einig, dass wir uns eigentlich nicht einig sind. Aber irgendwie haben wir jetzt noch mal was hingeschrieben. Der Fraktionschef der SPD, Rolf Mützenich, hat an diesem Morgen vor der Fraktion ein Wortschwall Übles auch über Christian Lindner gesagt. Das hat der dann zurückgegeben. Also diese Verwerfungen waren ja im Sommer schon zu spüren. Und dass man das dann noch irgendwie weitergezogen hat, ich glaube, da haben alle ihren Anteil dran.
Sie saßen hier mit Marco Buschmann, ne?
Ja, und da und kannten wir das. Also ich kannte das D-Day-Papier zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Recherchen waren noch nicht draußen. Wusste auch nicht, dass es vertrauliche Treffen gibt. Also das war eine super Recherche der Kollegen.
Wie bewertet man das, was man hier gehört hat? Dann wenig später.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich finde es schon schwierig. Also was einem schon immer vermittelt wurde, nicht nur dem politischen Gegner, glaube ich, oder jetzt politischer Gegner, damals noch Koalitionspartner, war schon der Versuch, sozusagen möglichst viel aus der eigenen Wirtschaftspolitik durchzusetzen für das Wohl des Landes, aber doch daran interessiert zu sein, dass es weitergeht. Und das würde ich jetzt heute in Frage stellen.
Es ist das, was Lauterbach erzählte hier. Ne? Der sagte, ich stehe da bei ihm und sage, ist das okay mit den 0,2%? Und er sagt, ja, ist okay, aber lass uns das bitte morgen machen, weil dann habe ich das endgültig geprüft und dann ist das durch. Nur am nächsten Morgen flog das Ding in die Luft.
Aber ehrlich gesagt nochmal, also ich glaube, ich habe es Herrn Buschmann auch gesagt, ich finde es schon total dramatisch, dass drei Parteien der politischen Mitte es nicht miteinander hinkriegen, dieses Land zu regieren.
Richtig.
Und jetzt sehen wir, in anderen europäischen Ländern klappt das auch nicht. Und jetzt haben wir Neuwahlen, jetzt haben wir einen Wahlkampf, der ist bitter, der ist bitter im Ton, finde ich schon jetzt. Der ist zugespitzt, das ist okay. Der ist im Winter, die Leute wollen eigentlich Weihnachten feiern. Und jetzt haben wir Neuwahlen und wissen auch nicht so genau, und dann? Also ich hätte mir schon gewünscht,
dass ich weiß nicht, was ich wählen soll. Geht Ihnen das auch so, Herr Mölling? Den höre ich so oft in diesen Tagen. Die Leute sagen, und zwar deswegen, weil sie offensichtlich unzufrieden sind mit dem politischen Angebot. Die sagen, was? Das ist ein bisschen wie die Situation in Amerika. Ich habe den Satz im Mai in Amerika jede zweite Minute gehört. Keines der politischen Angebote überzeugt mich wirklich. Das ist ehrlich gesagt dramatisch.
Also finde ich jetzt sozusagen als Bürger auch, was das bedeutet, dass man sozusagen sehr viel Volatilität hat und bis zum Schluss wahrscheinlich gar nicht weiß, wer das überhaupt hier gewinnen kann. Und was auch bedeutet, dass es auch richtig schief gehen kann. Ne? Weil wenn man ein schlechtes Angebot macht, dann rückt man näher an die extremen linken oder extremen rechten Ränder und sagt, okay, wo ist denn jetzt eigentlich noch der Unterschied? Ne? Das zieht sich dann, glaube ich, auch durch die Themen dann durch. Und in dem Zusammenhang ist natürlich diese Frage, übernehme ich jetzt eine gewisse Form von Rhetorik und Stoßrichtung, auch was sozusagen die Idee von Frieden angeht. Und mache ich das sozusagen zum Gegenstand der Diskussion, lass mich aber im Grunde genommen von links und rechts in diese Situation reintreiben, bin aber als Regierungspartei selber in der Situation, dass ich in der Vergangenheit Dinge getan habe, die ich jetzt ja nicht wegdiskutieren kann. Ich weiß nicht, ob das, aber ich bin kein Wahlkampfstratege. Ich beobachte das nur und staune darüber und mache mir da schon große Sorgen, wie wir auch nach der Wahl denn dann weitermachen wollen.
Das ist der Punkt. Reden wir auch gleich nochmal ausführlicher drüber. Herr Klingbeil, wo wir gerade beim Thema sind. Der Juso-Chef Philipp Thürmer, kennen Sie natürlich.
Klar.
Ihnen ist auch geläufig, wie er das genannt hat, was die SPD in den letzten Wochen veranstaltet hat.
Ich kannte
hat.
Den Begriff vorher nicht, aber...
Eine Shitshow.
Ja, ich kannte den Begriff vorher. Solche Wörter kenne ich nicht.
Die Frage ist nur, hat er recht?
Naja, also ich glaube, dass alle im Nachhinein wissen, dass das nicht gut gelaufen ist. Aber ich sage Ihnen schon, dass mir auch wichtig war als Parteivorsitzender, dass wir Sachen vernünftig auch klären.
Warum haben Sie das so lange laufen lassen?
Also jetzt müssen wir darüber reden, was zu lange heißt. Also wir haben die Neuwahlentscheidung gehabt. Wir hatten dann eine elende Debatte über den Wahltag. Also 5 Tage haben wir über so Quatschfragen diskutiert, ob wir genug Papier in diesem Land haben und wann wir wählen. Und dann haben wir in der Spitze der Parteifraktionen auch der Bundeskanzler zusammengesessen und haben genau über diese öffentliche Debatte, die ja da war, das war ja nichts, was ich losgetreten habe oder was der Bundeskanzler losgetreten hat oder Saskia Esken oder der Fraktionsvorsitzende, sondern die Debatte Scholz-Pistorius war ja da. Die ist wahrscheinlich auch hier mal an der einen oder anderen Stelle geführt worden. Und dann war klar, wir müssen da mal einmal im kleinen Kreis drüber reden, wie wir mit dieser Diskussion umgehen. Und zwar mit Boris Pistorius zusammen.
Der war dabei.
Nee, das war meine Einforderung, dass wir das tun. Und okay, dann ist der Kanzler aber zum G20-Gipfel geflogen. Was ich auch richtig finde, dass der dahin fliegt, dass der nicht sagt, weil jetzt gerade eine Kandidatendebatte läuft, bleibe ich hier. Und danach waren wir verabredet. Aber während der Kanzler in Brasilien war, lief die Debatte ja dann im vollen Umfang, auch durch Äußerungen von Einzelnen. Und dann war es in der Tat 2 Tage zu spät.
2 Tage zu spät? Ich meine, Lindner-Entlassung war am 6. November, richtig? Mhm. G20.
Ich weiß nicht, ob das der 6. November
war.
Aber
war doch Mittwochabend, der 6. November.
17. November.
Ja, ich habe 11 Tage später, bis dahin alles geklärt wurde, ja, und so weiter und so fort. Und wir hatten uns verabredet, dass wir an dem Montag, wo wir schlussendlich dann noch die Nominierung, ja, im Parteivorstand gemacht haben, dass wir sie da machen. Und nochmal, dann ist die öffentliche Debatte entstanden. Dafür trage ich auch mit die Verantwortung, das ist klar. Aber mir war wichtig, und das ist auch mein Anspruch als Parteivorsitzender, dass Sachen einmal auch durchdiskutiert werden, die da sind. Und wissen Sie, Herr Lanz, ich will eins sagen. Ich habe ja auch erlebt, auch als Generalsekretär, dass manchmal, da wurden so Beschlüsse in Parteivorständen herbeigeführt, aber das hat die Diskussion ja nicht beendet. Mhm. Ja, ich meine, Armin Laschet ist damals nominiert worden, aber trotzdem ging die Debatte weiter und so. Und deswegen brauche ich auch eine Klärung, wie geht man vor? Was ist die Rolle von Boris Pistorius und so weiter und so fort? Das musste alles einmal geklärt werden. Und das tue ich aber nicht in Videokonferenzen, sondern das tue ich, indem ich mich an den Tisch setze. Und das war verabredet für nach der Brasilienreise.
Ich meine, wenn man sich das mal anschaut, ne, die Chronologie ist ja wirklich interessant. 6. November kommt es zu dieser Situation. Am 11. November fordern erste Landespolitiker Boris Pistorius, Markus Schreiber aus Hamburg. Am 12. November nimmt Rolf Mützenich ein Gegrummel in der Fraktion wahr. Mhm. Ja, hat er irgendwas gehört? So, Sie mit Sicherheit auch. Am 17. November, nochmal 5 Tage weiter, fliegt Scholz G20 nach Brasilien. Mhm. Müntefering gibt ein Interview, in dem er sagt, das ist alles hier kein Automatismus. Da muss man schon mal irgendwie darüber diskutieren. Der erste MDB, Joe Weingarten in dem Fall, spricht sich für Pistorius aus. Wiebke Esther und Dirk Wiese gehen auf Distanz, sagen, das aktuelle Ansehen von Scholz ist stark mit der Ampelkoalition verknüpft. Am 18. November sagt Boris Pistorius, das Einzige, was ich definitiv noch ausschließen kann, ist, dass ich Papst werde. Am 19. November pestet Sigmar Gabriel auf X, ja, und sagt, so geht's nicht weiter. Die haben den Schuss alle nicht gehört, sinngemäß.
Und ich paraphrasiere jetzt. Jetzt haben wir eine Entscheidung getroffen.
Nochmal
und jetzt
2 Tage weiter. Ich weiß, dass Sie das gerne hätten.
Wir sind alle nach vorne. Und
am 21. November dann.
Ich brauche die chronologische Auflistung, falls ich irgendwann mal eine Biografie
schreibe. Die Zuschauer vielleicht. Wissen Sie, ich habe ja hier alles gut. Pflicht auch des Chronisten.
Ich verstehe auch, dass das.
Und ich muss ja auch ein bisschen quälen an dem Punkt, weil so einfach ist das alles nicht.
Aber was wir doch geschafft haben, ist, die Debatte ist jetzt beendet. Der Blick ist nach vorne. Wir hatten Samstag eine Superkonferenz, wo dieses Buch verteilt wurde.
Die Wahlsiegkonferenz hatten
Sie? Die Wahlsiegkonferenz.
Wer kommt auf so einen Namen eigentlich?
Also auch da tragen die Parteivorsitzenden die Verantwortung für.
Also Sie haben sich das ausgedacht?
Nee, das hat sich jemand aus dem Haus ausgedacht. Aber ich habe gesagt, das ist super, so machen wir das. Und Saskia Esken hat das.
Warum ist das gut?
Weil das der Anspruch ist, dass wir mit dem Ziel des Wahlsieges in diese Auseinandersetzung gehen.
Die Wahlsiegkonferenz.
Genau.
Wie fanden Sie das, Frau Münzner?
Merkwürdig. Ich glaube, wir haben immer sogenannte Wahlsiegkonferenz geschrieben oder in Klammern gesetzt. Aber ich wollte noch mal zu der Chronologie etwas
sagen. Das haben wir letztes Mal 3 Monate vor der Wahl ja auch diskutiert.
Weil ich 2 Punkte interessant finde, die Sie genannt haben. Zum einen, wir hatten eine Debatte über den Wahltag. Also die hat Olaf Scholz ja losgestoßen mit seiner Ankündigung an jenem 6. November abends, in dem er die Vertrauensfrage mit einem Datum hinterlegt hat. Und damit begann diese Debatte. Und an dem Mittwochabend war er in der Fraktion bei Ihnen ja noch mit Applaus begrüßt worden. Auch, glaube ich, weil die Erleichterung groß war, dass er nicht nur auf den Tisch gehauen, sondern jemanden tatsächlich rausgeschmissen hat. Am Tag danach ist er nach Budapest geflogen und hat noch gesagt, also es bleibt auf jeden Fall bei seinem Zeitplan. Am nächsten Tag in Budapest musste er bei einer Pressekonferenz, bei der ich anwesend war, von diesem Zeitplan schon abrücken. Und dann haben Sie den 11. November erwähnt und da haben Sie sich doch in den Gremien getroffen. Also es hätte ja schon auch in der Partei Momente gegeben, wo man hätte sagen können, hey, Olaf, genau jetzt machen wir das. Und was dann ja passiert ist, und das haben Sie nicht erwähnt, war, dass die Co-Parteichefin Saskia Esken, und das ist aus meiner Sicht und aus dem, was, also aus meiner Sicht beziehungsweise durch die Gespräche, die ich geführt habe, schon ein Punkt gewesen, wo sich dieser Frust der SPD so ergossen hat. Die hat nämlich gesagt, wir brauchen gar nicht mehr nominieren. Der ist es ja auf jeden Fall. Und das ist etwas, was in der Partei von außen, glaube ich, immer ein Fehler ist, weil Parteien wollen gehört werden. Es gibt diese Gremien, die sind wichtig. Man muss mitsprechen. Mhm. Und das hat dann diesen wie ich finde, schon bemerkenswerten Run auch so auf Boris Pistorius ausgelöst.
Sie hat nicht gesagt, es muss dann nicht beschlossen werden.
Nein, aber sie hat das so als
Selbstverständlichkeit.
Und ich glaube, Frau Münzermann, ich kann es Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, aber ich glaube, an dem 11. November war kein Parteivorstand. Aber ich gucke das gerne nach.
Also auf jeden Fall
gab es für die Chronologie. Entscheidend ist ja, es hat zu lang gedauert.
Und Boris Pistorius hat es nicht selber abgeräumt.
Ich habe eine Theorie, Herr Klingbeil.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Meine Theorie ist, dieses Gegrummel, dieses Geraune, ne? Sie haben das deswegen so lange laufen lassen, weil Sie gehofft haben, dass beim Kanzler die Einsicht wächst, dass er Platz machen muss für jemand anderen.
Also ich habe jetzt immer gelesen, dass ich Pistorius verhindert hätte, um an mich zu denken. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Theorien.
Das hat Michael Brücker hier gesagt, dem stimme ich auch ausdrücklich zu.
Aber das würde ja der Theorie, die Sie jetzt haben, widersprechen. Also Sie müssen sich jetzt entscheiden.
Ich entscheide mich jetzt für, nehmen Sie A, B oder C, ich nehme A. Ja. Und zwar so wie, früher.
Aber könnte nicht vielleicht, Herr Lanz, einfach auch stimmen, was ich gerade gesagt habe, dass mir als Parteivorsitzender, der sagt, ich nehme, was Frau Münzermann gerade zu Recht angesprochen hat, die Partei und auch die Geräusche, die in der Partei da waren, ernst und suche eine gemeinsame Linie mit den Leuten, die dafür Verantwortung tragen, dass nicht eine Debatte dann weitergeht, nachdem eine Entscheidung getroffen ist, sondern dass es Klarheit gibt. Wir sind in einer verdammt schwierigen Situation mit 15-16%. Die geschlossen,
Sie haben mehr Performance vom Kanzler eingefordert.
Und ich finde auch, dass der jetzt richtig gut in Fahrt kommt. Und das bin ich froh drüber. So, aber die Geschlossenheit, das will ich sagen, die Geschlossenheit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt in diese Aufholjagd gehen können. Und das will ich schon deutlich sagen, die Geschlossenheit ist jetzt da. Sie haben Leute,
alle
die kritisch
sind restlos überzeugt.
Ich weiß, dass es Leute gab, die das anders gesehen haben, aber ich renne gerade durch die Fraktion, komme ja gerade aus Berlin, werde heute auch wieder dahin zurück. Ich bin in den Landesverbänden unterwegs. Es gibt da eine Unterstützung für Olaf Scholz, die jetzt eine wichtige Ausgangsvoraussetzung dafür ist, dass wir in diese Aufholjagd gehen.
Bundestagspräsidentin, kennen Sie?
Bärbel Baas, ja.
SPD, ja. War kürzlich hier. Haben Sie das gesehen?
Nee, tut mir leid. Ich schaff's nicht jede Sendung.
Sie müssen nicht alles. Deswegen helfen wir noch mal ganz kurz. Wir zeichnen das ja für Sie immer auf. Und haben jetzt einen kleinen schönen Ausschnitt für Sie. Schauen Sie mal.
Also ich glaube, dass die Parteivorsitzenden in die Partei reingehört haben. Und natürlich, wenn man zwei Kandidaten hat, der eine ist in den Umfragen sehr beliebt, der andere ist der amtierende Kanzler. Das ist so. Der hat zwei Milliarden.
Schön, wie Sie das formulieren. Ja. Ich mag das. Ja, der eine ist sehr beliebt und der andere ist der Kanzler.
Nein, das ist der amtierende Kanzler.
Das ist richtig.
Die Werte, ich muss die ja nicht schönreden. Das ist so.
Deswegen die Sache mit dem Alkohol. Man kann sich schön trinken.
Naja, aber sie hat ja nichts sie hat einfach die Zahlen angesprochen, die da sind.
Ja.
Also ich habe ja gerade auch gesagt, das ist keine einfache Situation. 15-16%, ich weiß auch um die Werte des Bundeskanzlers, die fangen ja jetzt leicht an, sich zu verbessern. Aber der Wahlkampf wird schon ein harter Ritt.
Warum hat Pistorius so spät zurückgezogen?
Das müssen Sie ihn fragen. Und er hat ja, und ich lege Wert drauf.
Hat er das alleine gemacht?
Herr Lanz, ich lege Wert ich habe nicht erlebt, dass er zurückgezogen hat. Sondern ich habe erlebt, dass er erklärt hat, er steht nicht zur Verfügung. Das ist ein Unterschied. Zurückziehen würde ja bedeuten, dass er mal zur Verfügung gestanden hätte. Ich habe nie von ihm...
Warum
macht er alleine ein Video?
So.
Dann hätte er ja mit Olaf Scholz gemeinsam ganz nett nebeneinander...
Das haben wir gemeinsam beraten im Willy-Brandt-Haus zusammen, dass es sinnvoll ist, dass Boris Pistorius auf den Kanälen der SPD eben erklärt, dass er nicht zur Verfügung steht. Und das ist dann auch wichtig gewesen, dass er das den Abend macht und dass er da auch drauf...
Also das heißt, Sie rufen ihn an oder treffen und sagen, Boris, pass auf, wir müssen das jetzt abräumen.
Also für die Chronologie.
Ein Video?
Für die Chronologie. Er rief mich um 13 Uhr, an 13 Uhr rief er mich an und sagte, Lars, ich stehe nicht zur Verfügung und ich will das jetzt öffentlich erklären. Wir hatten uns um 14.15 Uhr im Willy-Brandt-Haus verabredet, der Bundeskanzler, der Generalsekretär, die Parteivorsitzende, der Fraktionsvorsitzende und Pistorius. Und da entstand dann die Idee, okay, wir erklären das, damit nicht irgendwie der Eindruck entsteht, jetzt macht einer was alleine.
Okay.
War klar, das passiert über die Kanäle der SPD. Wir haben dann geplant, wann sind die Gremien, Fraktionsvorstand, Fraktion, Parteivorstand, Präsidium.
Okay.
Wer geht abends in die Fernsehsendung? Und das war alles zusammen besprochen.
Okay.
Es ist total langweilig, aber das ist
Story. Es ist überhaupt nicht langweilig, weil es geht ja tatsächlich um was. Frau Münzermann schüttelt doch gerade den Kopf.
Das ist auch nicht langweilig. Ich finde es sehr spannend, weil Herr Pistorius war am Sonntag davor in einer ARD-Sendung, an einem Politmagazin am Sonntagabend. Da hätte man das auch sagen können. Er hätte es bei der Veranstaltung in Bayern sagen können. Also, da hat jemand auch gewartet, ob die Rufe nach ihm so laut werden, dass er es machen muss. Und die Frage, glaube ich, also am Ende hat Olaf Scholz eiserne Nerven bewiesen und war von der Idee der nochmaligen Kandidatur nicht abzubringen. Das ist meine Lesart der Dinge. Und dann einen Kanzler zu stürzen. Die SPD hat außerdem nicht so gute Erfahrungen mit Kanzlerkandidaten, die so zu 100% dann ausgerufen werden. Und
Peer Steinbrück war vorgestern hier. Haben Sie gesehen? Auch das haben wir für Sie aufgezeichnet. Vorsichtshalber, ich habe mir das schon gesehen. Sie haben ja viel zu tun gerade. Hören Sie mal kurz rein.
Mit einem amtierenden Kanzler und einem anderen als SPD-Kanzlerkandidaten versuche ich mir einen Wahlkampf vorzustellen, wo der eine gegenüber dem anderen sich auch noch abgrenzen muss. Das hätte diese Partei nicht ausgehalten. Insofern liegt der Fehler in meinen Augen daran, dass eine Parteiführung dieses Chaos nicht rechtzeitig abgebunden hat.
Also Schuld der Parteiführung?
In meinen Augen hätte die Partei sehr viel schneller für Klarheit sorgen müssen.
Ich glaube, er spricht von Ihnen.
Ja, also kann jetzt Sigmar Gabriel auch noch daneben setzen. Das ist ja, ich weiß, dass die Kritik da ist.
Der macht es anders.
Ich habe ja hier gerade auch gesagt, diese Kritik akzeptiere ich und ich hätte da anders handeln müssen. Aber das ist jetzt so gewesen. Okay. Und jetzt ist ja meine Aufgabe, ich will jetzt nochmal sagen, meine Aufgabe ist, die Geschlossenheit herzustellen. Da sind wir jetzt gerade in einem viel besseren Zustand als vor 10 Tagen. Und jetzt geht's nach vorne in diesem Wahlkampf.
Ich kann da nicht ganz folgen tatsächlich, Herr Klingbeil.
Sie erklären gerne noch.
Nein, oder? Sie müssen jetzt erklären. Ich würde Sie gerne was fragen. Ja. In diesem Video von Boris Pistorius, ich zitiere das wahrscheinlich jetzt völlig falsch, aber sinngemäß vielleicht doch einigermaßen richtig aus dem Kopf. Da hat er gesagt, in den allerersten Sätzen direkt, ich verzichte oder stehe nicht zur Verfügung. Das war ja die Formulierung, feiner semantischer Unterschied, wie wir gerade gelernt haben. Und zwar mit der Begründung, wir haben einen hervorragenden Kanzler. Und wir haben wieder jemanden, und das war der Satz, über den ich so gestolpert bin, der in Europa ein echter Anführer ist. Und da habe ich gedacht, nein, das ist ja genau unser Problem. Wir haben gerade eine Initiative, ich schaue gerade zu Herrn Mölling, des polnischen Regierungschefs, Tusk, der versucht, eine Allianz zu schmieden. Da sind alle möglichen Leute dabei. Deutschland ist ausdrücklich nicht. Alle möglichen Länder, das Baltikum, die Franzosen, alle um uns herum. Deutschland explizit nicht, wenn es um die Frage geht, wie geht's weiter in der Ukraine. Wie kann das sein, dass das größte Land Europas...
Jetzt wird's polemisch.
Was ist daran polemisch?
Also es gibt ganz vieles, wo ich ihn jetzt begründen kann, wo Olaf Scholz in Europa natürlich eine herausragende Rolle... Ja, es gibt einen Punkt, da kenne ich die Hintergründe nicht, warum Deutschland da nicht dabei ist. Aber gucken Sie, was gerade in der Ukraine passiert. Gucken Sie, was die Besetzung der Kommission angeht. Das hat Olaf Scholz für die sozialdemokratische Seite in Europa mit Pedro Sanchez verhandelt. Gibt es ganz vieles, wo genau diese Aussage von Pistorius stimmt?
Dann anderes Beispiel, deutsche Autoindustrie. Wir haben ein ganz unmittelbares Interesse daran, dass es keine Zölle auf chinesische E-Autos gibt, weil wir ansonsten irgendwie auch bald ein Thema haben mit unserem Exportmodell. Dann geht der deutsche Kanzler hin, auch der deutsche Wirtschaftsminister, und sagt, das möchten wir bitte nicht. In Brüssel, bei einer deutschen Kommissionspräsidentin. Und die sagen, machen wir trotzdem.
Ja.
Worin besteht genau die deutsche Leadership, wenn wir an einem solchen entscheidenden Punkt, wir reden jetzt wirklich über das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, nicht mal mehr da in der Lage sind, das durchzusetzen.
Auch das ist ja eine Entscheidung, die hat Frau von der Leyen als Konservative vorangetrieben. Die Kritik des Bundeskanzlers ist richtig, aber natürlich muss ich sehen, dass in anderen europäischen Ländern entweder die Frage, wie legt man sich mit China an, eine größere Rolle spielt, oder die Automobilindustrie gar keine Rolle spielt. Aber das mache ich jetzt nicht zu einer Machtfrage in Europa. Nee, und entschieden ist das, Herr Lanz, ist das übrigens alles noch nicht, ob am Ende die Strafzahlung wirklich, zum Beispiel bei der ganzen Frage, ist ja auch ein wichtiger Punkt, bei den CO2-Grenzwerten, ob da die ganzen Strafzahlungen für die Automobilindustrie kommt.
So, und dann, wenn wir das Feld noch mal ein bisschen weitermachen. Ich habe noch eine letzte, sehr beklemmende Zahl für Sie. In den letzten 2 Jahren sind im Saldo 200 Milliarden an Investitionen aus Deutschland abgeflossen.
Aber wir müssen doch jetzt drüber reden,
also das Geld, das nicht investiert worden ist, hier nur ganz kurz. Ja, aber die Fakten.
Ja.
Und in derselben Zeit haben deutsche Unternehmen, Global Player, sehr, sehr viel Geld in anderen Ländern investiert. Dadurch entsteht kein einziger deutscher Arbeitsplatz. Wir werden bald eine Arbeitslosigkeit haben, vielleicht bei 5-6%. Ein Gespenst aus der Vergangenheit, das plötzlich wieder zurück ist. Und meine Frage ist, und dann höre ich auch auf, meine Frage ist, muss man an dem Punkt, wenn man so gescheitert ist, und da ist nicht nur die Beziehung zwischen zwei Männern kaputt gegangen und eine komische FDP, die sich da irgendwie mit ihnen verkantet hat, sondern es hat nicht funktioniert. Die Performance, die Sie hier angefordert haben, die hat es nicht gegeben. Muss man dann nicht sagen, ich übernehme Verantwortung und ich mache jetzt Platz für jemand anderen. Ich bin es also nicht mehr.
Inhaltlich jetzt zum Thema Industrie und Wirtschaft, weil das ist mir ein Kernanliegen, dass wir bei dem Thema vorankommen. Und ich sage Ihnen, das wird neben der sicherheitspolitischen Dimension, die wir gleich ja wahrscheinlich auch noch diskutieren,
jetzt gleich,
ist das die Kernaufgabe der nächsten Regierung. Sicherheit in Europa und wirtschaftliche Stärke für dieses Land. Und da muss viel mehr passieren, als das in den letzten drei Jahren passiert ist. Aber wir haben auch in den drei Jahren, und da lege ich Wert drauf, wir haben dieses Land erstmal durch eine Krise bringen müssen. Und auch das jetzt lassen Sie mich bitte rausreden. Auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat ja vieles in diesem Land in Frage gestellt. Und das war nicht einfach. Aus heutiger Sicht sage ich immer, der große Fehler auch dieser Ampel war, dass man sich nicht nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo auf einmal 60 Milliarden fehlten, hätte man sich drei Tage einschließen müssen und hätte nochmal neu verhandeln müssen, was jetzt die Prioritäten sind. Aber Sie wissen, dass ich sehr früh schon den Wert darauf gelegt habe, dass wir uns um die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes kümmern. Es geht darum, wie Energiepreise runtergedrückt werden können. Es geht um die Frage, wie Investitionen gesteigert werden, wie der Fachkräftemangel. Ja. Das sind die Themen für die nächste Regierung. Wir haben aber jetzt schon Vorschläge, das will ich auch sagen. Die Beschäftigten bei ThyssenKrupp, bei Volkswagen, bei Ford, bei Bosch, und ich bin mit vielen da im Gespräch, die können jetzt nicht 6 Monate warten, bis eine neue Regierung im Amt ist. Und deswegen muss ich, auch wenn Sie jetzt sagen, ich darf den Namen Merz hier nicht erwähnen, aber das ist jetzt eine Aufgabe für jetzt, dass wir gemeinsam Sachen voranbringen. Die CDU-Ministerpräsidenten melden sich bei mir per Brief und sagen, es muss was passieren. Und ich kann Ihnen als SPD-Vorsitzender heute nur sagen, ich marschiere morgen ins Konrad-Adenauer-Haus, wenn es darum geht, ein großes Paket für die Wirtschaft zu schnüren in diesem Land, das wir vor der Bundestagswahl noch durchbringen.
Aber das halte ich für das wichtigste Thema. Schon mal im Sommer angehen können. Also den Industriestrompreis haben Sie ja in der Partei und in der Fraktion schon letzten Sommer gefordert. Dem hat sich Olaf Scholz verweigert. Olaf Scholz hat sehr lange von Krise überhaupt nichts wissen wollen. Das wissen Sie auch. Er hat es nicht zugestanden. Er hat gesagt, das seien die Medien, das sei die Konkurrenz, die deutsche Wirtschaft runterschraubt.
Die Klage ist das Lied des Kaufmanns.
Genau.
Das war
der
Satz.
Die Industrieverbände, das für einen SPD-Kanzler sicher nicht einfach, aber die hat er verkretzt, weil er sie lange gar nicht hören wollte und eben solche Sachen gesagt hat. Sie in der Partei waren ja teilweise schon viel weiter als der Kanzler selbst. Und dass er sich jetzt auf der sogenannten Wahlsiegkonferenz hinstellt und sagt, wir werden das Land auf Vordermann bringen, also da muss ich auch mal wirklich als erfahrene Beobachterin tief schlucken, weil man irgendwie denkt, das ist nicht dein Ernst. Also du sagst jetzt nicht, ich muss das Land auf Vordermann bringen, dass ich 3 Jahre ja doch auch eine Zeit lang recht stabil regiert habe. Und das ist schon was mich auch ärgert jetzt bei dem Wahlkampf, der noch irgendwie begonnen hat und doch nicht begonnen hat. Es gibt noch keine Wahlprogramme. Wir reden über Krieg, Frieden. Aber wie man den Menschen die Angst nimmt, dass ihr Arbeitsplatz verloren geht, davon höre ich bisher von allen nicht wirklich was Konkretes.
Aber das können wir gerne jetzt hier diskutieren. Und ich kann Ihnen sofort Sachen nennen, nochmal, die wir morgen mit der Union, mit den Grünen, mit der FDP auch fix machen können. Und die alle helfen würden, dass die Industriearbeitsplätze gerettet werden. Aber das ist keine Sache, nochmal, da lege ich auch Wert drauf, wo man jetzt ein halbes Jahr warten kann und sagt, das schieben wir mal auf die lange Bank. Und Sie wissen auch, Frau Münstermann, dass die Wachstumsinitiative mit 49 Punkten, dass die jetzt gerade nicht zustande kommt, weil die FDP rausgegangen ist aus der Regierung, weil sie nicht mehr mitmachen sollten. Das hätte man alles jetzt noch beschließen können.
Das jetzt mit dem Finger auf die FDP zu zeigen, das ist der Lage nicht angemessen.
Ja, aber Herr Lanz, das ist ein Fakt.
Ich habe eine andere Frage für Sie, weil die Ukraine gerade gefallen ist. Franziska Brandner, auf die Frage, was denn mit Merz besser ginge als mit Olaf Scholz. Antwort, Frieden, Freiheit in Europa und klar an der Seite der Ukrainer. Sagen Sie dazu?
Dass die Grünen-Führung sich
sagt die Vorsitzende der Grünen, das ist nicht
genau, aber dass die Grünen-Führung sich an die CDU sehr ranwirft, das erleben wir ja.
Ranwirft oder hat die da vielleicht eine Überzeugung?
Ich finde, dass die Politik des Bundeskanzlers, was die Ukraine angeht, dass die sehr weitreichend ist und dass die klar ist. Und jetzt müsste Franziska Brandner benennen, was genau die Kritik ist und welches die einzelnen Punkte sind, die sie benennt. Aber ich finde, wir haben einen Bundeskanzler und ich teile das zu 100%, der klar ist, was die Unterstützung der Ukraine angeht, der aber auch sich um Themen kümmert, wie zum Beispiel die Frage jetzt gerade in diesen Tagen, wie geht's eigentlich weiter, wenn Donald Trump im Amt ist? Und was passiert denn und was ist die Rolle der Europäer?
Herr Mölling, wie schauen Sie da drauf? Haben wir da eine Strategie? Haben wir einen klaren Plan? Haben wir eine klare, erkennbare Linie? Hat Franziska Brandner da schlicht Unrecht, wenn sie das so diagnostiziert?
Also Frau Brandner sagt ja erstmal nur ihre Überzeugung. Das, was wir die letzten 10 Minuten haben, finde ich insofern besorgt mich sehr, weil wir, glaube ich, das ist ja alles viel zu kleinteilig. Also wir sind über lange Jahre hinweg in wechselnden Regierungskoalitionen Abhängigkeiten eingegangen im Bereich der Energie mit Russland, im Bereich des Handels mit China, im Bereich der Sicherheit mit den USA. Und jetzt kommt sozusagen Payday in all drei Bereichen, denn überall kündigt sich Wandel an und das schon lange. Ist lange vorausgesagt worden, die Diskussion über Ladestationen haben wir seit 10 Jahren. Und jetzt,
ja, der Peak jetzt der Autoindustrie war 2011.
Also das ist
und
alles
bis 2017 ging es langsam runter und ab 2017 richtig schnell. Deswegen zu sagen, das war Corona, das war Putin, das ist so.
Herr Lanz, das habe ich aber nicht gesagt.
Nein, das haben Sie nicht gesagt. Grund, ich will nur sagen, wichtig, wir, ja, wir so reden über strukturelle Dinge seit langer Zeit.
Aber da kommt sozusagen die andere. Und jetzt zu sagen, na ja, das war halt die russische Energie. Ne? Da haben wir sozusagen, da sind wir quasi auf Droge gewesen. Und jetzt haben wir den Entzug durchgemacht. Zurzeit haben wir sogar eine Diskussion, ob wir nicht wieder sozusagen einsteigen wollen in die Droge. Das ist das, was zurzeit sozusagen in den Hinterzimmern teilweise in Berlin kommt, ob man nicht sozusagen eine Art von Sonderfrieden zwischen Deutschland und Russland schließen könnte. Und dann würde wieder das Gas
im politischen Raum.
Dann würde das Gas auf einmal möglicherweise wieder fließen. Das sind ja jetzt keine sozusagen Fantasien, die in den letzten 2-3 Jahren nicht eine Rolle gespielt haben. Und da entsteht der Eindruck, das könnte möglicherweise salonfähig werden. Und da muss man sagen, das würde bedeuten, dass wir die Lehren der Vergangenheit nicht gelernt haben. Und ich glaube, wir hätten auch nicht erst nach dem Verfassungsgerichtsurteil, was bedeutet, dass 60 Milliarden in der Kasse fehlen, den Koalitionsvertrag neu verhandeln sollen, sondern der war im Grunde genommen Makulatur in dem Moment, als der 24.2. losbrach. In dem Punkt war alles das, was Ihre Partei sich zu Recht vorgenommen hat, nämlich Sozialpolitik zu machen in Deutschland und vielleicht auch Industriepolitik zu machen zusammen mit der FDP, war im Grunde genommen durch, weil wir auf den größten Landkrieg in Europa zugelaufen sind. Und der Punkt ist, also den Koalitionsvertrag haben Sie nicht neu verhandelt. Wenn Sie den heute lesen, was den Sicherheitsbereich angeht, dann ist er auf der einen Seite sehr indikativ, weil er sagt nämlich, wir sollten eigentlich den Osteuropäern mehr zuhören. Tun wir offensichtlich aber nicht so, sondern es ist schwer zu erklären, warum das Verhältnis zu Polen zurzeit so schlecht ist. Über Frankreich wollen wir gar nicht reden. Es gibt aber auch bis heute keine Erklärung darüber, was denn das Ziel unserer Hilfe für die Ukraine eigentlich ist. Ich habe das, und das ist Gott sei Dank öffentlich gewesen, deswegen kann ich das hier sagen, nach den ersten, ich glaube, 3 oder 4 Monaten in einer öffentlichen Veranstaltung den Kanzleramtschef gefragt, was denn die Strategie eigentlich
ist.
Wolfgang Schmidt. Und er hatte darauf keine Antwort. Das kann ich verstehen. Weil da waren wir gerade weg von 5000 Helmen und okay, wir fangen jetzt an, was Richtiges zu machen. Jetzt sind wir aber kurz vorm 3. Jahrestag dieses Konfliktes. Und ich habe den Eindruck, wir haben immer noch keine Perspektive, die über, okay, wir können noch mal ein Paket schnüren oder wir können das Paket, das wir geschnürt haben, jetzt auch wirklich ausliefern. Das war ja die letzte Message, die in Kiew gesagt worden ist, was auch nur heißt, wir tun jetzt wirklich das, was wir angekündigt haben. Haben aber die Diskussion um russisches Gas, die dann irgendwie aus wieder reinfließt. Und damit befürworten wir eine Neiddebatte, obwohl das, was wir finanziell für die Ukraine geleistet haben, zwar im Vergleich zu anderen vielleicht sehr viel ist, aber mit Blick auf den Reichtum dieses Landes und das, was wir in anderen Bereichen tun, wirklich nicht wahnsinnig viel gewesen ist. Und das alles mischt sich nicht mit der Perspektive, wir unterstützen die Ukraine, ja, für was denn eigentlich? Die Frage muss man sich ja tatsächlich irgendwann stellen, denn sich dauerhaft nur verteidigen können, ist kein Ziel. Und B, es funktioniert ja auch nicht. Wir liefern ja auch dafür immer noch zu wenig.
Ich will nur einmal sagen, damit da auch niemand bei den Zuschauern einen falschen Eindruck kriegt. Also ich kenne niemanden im politischen Raum, der irgendwo in Verantwortung ist, der gerade ernsthaft darüber diskutiert, ob wir mit Russland wieder einen Gasdeal eingehen. Also das will ich einfach nur sagen, das gibt es nicht und das kann ich mir auch nicht vorstellen bei denen, die jetzt politisch Verantwortung tragen.
Olaf Scholz in Kiew, Herr Mölling, vielleicht können wir die Bilder einmal zuspielen. Und zwar auch tatsächlich die Bewegtbilder, weil was sehen Sie da, Herr Mölling? Ist das Es will jetzt nichts unterstellen, aber es wirkt insbesondere dann die Aufnahmen auch mit Selenskyj, ja, wenn man das hier so sieht, auf eine seltsame Art und Weise distanziert. Ich verstehe den Ernst der Situation, verstehe, dass das Eindruck macht. Ja, das betrifft einen, wenn man versteht, in welcher Lage dieses Land ist. Das verstehe ich alles. Aber haben Sie wirklich das Gefühl, dass da zwei Partner unterwegs sind? Zwei, die wissen, dass man sich auf sich gegenseitig verlassen kann?
Das finde ich total schwer zu bewerten. Also ich würde sozusagen weder die individuelle Performance des Kanzlers an dem Punkt sozusagen nicht bewerten, auch warum er da hingereist ist. Natürlich tut man es für die Bilder. Sonst hätte dieses Ereignis nicht stattgefunden. Und ich glaube, man kann sehr viele unterschiedliche Ziele damit verbinden. Man kann sowohl ein Signal damit verbinden in Richtung Ukraine, als auch ein Signal in dem hier laufenden Wahlkampf, natürlich.
Aber klar, warum passiert das jetzt? Das ist die Frage.
Das müssen Sie den Kanzler fragen. Also ich kann mir unterschiedliche Vorstellungen darüber machen, will das aber auch jetzt nicht öffentlich machen, weil das reine Spekulation ist. Klar ist, wir haben keine Aussage darüber, was das Ziel ist. Lars Klingbeil hat eben angesprochen, Trump kommt. Was ist denn dann die Option, die wir haben wollen? Ich kann es gut verstehen, dass es ist auch eine verantwortungsvolle Position des Kanzlers zu sagen, und jetzt spekuliere ich, Trump kann ich sowieso nicht verhindern. Ab 20. Januar ist der Realität. Wir wissen auch, dass sie Pläne haben für die Ukraine. Ich versuche natürlich in irgendeiner Art und Weise mitzubestimmen, was da passiert. Das ist meine Verantwortung als Kanzler. Das kann ich verstehen. Es bleibt aber dennoch die Frage, was ist denn sozusagen ein glaubwürdiges Ziel, das ich vertreten kann? Was ist die Ambition, die ich für die Ukraine tatsächlich bereit bin zu tun? Wenn wir die hätten, dann könnten wir viele andere Sachen daraus ableiten und sagen, ja, was braucht es denn dafür? Das ist das, was die USA eingefordert haben. Die USA haben einen sogenannten Siegesplan gefordert. Denn für die ging nicht weniger, um auch das ganze Geld zu rechtfertigen, als zu sagen, ja, was machen wir damit? Ja, wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Das ist eine relativ einfache Ableitung für die gewesen. Bei uns lavieren wir seit 3 Jahren herum, was denn die Ukraine eigentlich tatsächlich erreichen sollte. Und die Konsequenz daraus, wenn wir sagen, na ja, sie soll wenigstens ihre Grenzen zurückerhalten, die ziehen wir daraus nicht, weil wir ambivalent sind. Man kann das relativ einfach machen. Wenn die Ukraine tatsächlich ihr Land zurück erkämpfen soll, so wie das 2023 gemacht hat, dann bedeutet das eine Eskalation. Weil 2023, die Offensive, die dabei stattgefunden hat, war natürlich eine Eskalation. Eskalation ist aber ein verbotenes Wort, ein ganz schlechtes Wort. Wollen wir, dass die Ukraine 2025 vielleicht Territorium zurücknehmen kann? Also durch eine Offensive, dann würde das bedeuten, dass sie eine Eskalation macht. Und so stehen wir zwischen so vielen unterschiedlichen Positionen. Und der Wahlkampf führt jetzt dazu, dass das, glaube ich, sich ja fast wie eine Art Auto überschlägt.
Ja, Frau Münstermann, ist das Wahlkampf, was wir da sehen?
Naja, es findet zumindest im Wahlkampf statt. Und es gibt ja auch zumindest im politischen Berlin, wie es so schön heißt, Spekulation, dass auch der Oppositionsführer eine Reise in die Ukraine planen soll. Also ja, natürlich ist das auch Wahlkampf. Aber ich finde es auch schon redlich, dass der Kanzler sich nicht im Kanzleramt einschließt und aufhört, Politik zu machen. Also den Vorwurf, er sei da nur um der Bilder wegen hingefahren. Die beiden Männer haben was zu besprechen. Sieht Selenskyj relativ häufig. Sie haben sich in New York gesehen. Selenskyj war hier, aber zum Beispiel nach dem durchaus in der Ukraine vor allem sehr umstrittenen Telefonat mit Putin war er noch nicht da. Da haben die noch nicht persönlich geredet. Also, dass der deutsche Kanzler in die Ukraine fährt, finde ich in Ordnung. Das ist natürlich zu einem Zeitpunkt vor einer möglichen Reise eines Gegenkandidaten ist. Ist auch so,
kam relativ kurzfristig zustande. Also stimmt die Geschichte, dass es bis vergangenen Donnerstag keinen Plan für eine Kanzlerreise nach Kiew gab?
Also die Reisen werden kurzfristig geplant.
Es hieß, es sei langfristig geplant.
Aber ich kann mir, sie werden kurzfristig bekannt gegeben, auch unter den Journalisten.
Aber war die langfristig geplant oder kurzfristig?
Ich bin nicht für die Reisetätigkeiten des Bundeskanzlers zuständig. Aber ich weiß, dass der Bundeskanzler mir auch gesagt hat, nachdem er mit Putin geredet hat, mit Trump geredet hat, dass er beim G20-Gipfel natürlich auch mit der chinesischen Seite geredet hat, will er nach Kiew und will jetzt mit Selenskyj, und das Gespräch hat ja knapp 3 Stunden gedauert, natürlich auch nochmal an dieser Stelle sprechen. Und ich gehe davon aus, wie der Kanzler das gesagt hat, dass diese Reise auch lange geplant war.
Nochmal, also dieses Gerücht, das Frau Münstermann gerade anspricht.
Ja, das habe ich auch gelesen, aber so wichtig ist Herr Merz jetzt auch nicht, dass der Bundeskanzler seine Reisepläne nach Friedrich Merz richtet.
Also das Gerücht besagt, Friedrich Merz plant einen Besuch in der Ukraine.
Ja.
Dazu fordert er die Flugbereitschaft an, weil er nach Polen will. Und das wiederum wird bekannt im Kanzleramt. Und wenig später gibt es eine Reise des Kanzlers nach Kiew, die bis vergangenen Donnerstag offenbar kein Thema war. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Können Sie ausschließen, dass es da einen Zusammenhang gibt?
Also, das glaube ich nicht, dass das so ist.
Also ich glaube nicht. Punkt.
Nein, ich weiß, dass der Kanzler schon lange überlegt hat, wann er wieder nach Kiew reist. Und gerade nach den Gesprächen, die ich gerade genannt habe, war das jetzt auch richtig.
Sie sind doch
und
so
es
eng
geht,
mit ihm.
Und es
Sie
geht, sind, es geht doch. Ja, lassen
Sie kennen doch dieses Gerücht
doch politisch,
und Sie reden doch auch mit ihm.
Politisch geht es doch jetzt um eine ganz entscheidende Frage. Und ja. Die hat Herr Mölling mit angesprochen. Trump kommt zurück. Das ist jetzt die große Unbekannte. Und jetzt haben wir doch als Europäer die Entscheidungsmöglichkeit, ob wir am Ende zugucken, wie Trump und Putin den Deal machen oder ob wir selbst mit dabei sind und mitreden, was da passiert. Und da halte ich das für absolut richtig, dass der Bundeskanzler sich einmischt in diese Diskussion und das auch mit Zelensky bespricht. Und der wichtigste Satz, den er immer wieder wiederholt hat, ist, wir entscheiden nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer, wie es in ihrem Land weitergeht und wie es mit dem Land weitergeht. Das ist der wichtigste Satz.
Er bereitet jetzt Trump vor.
Er bereitet nicht Trump vor. Ich weiß bis heute nicht, was die Trump-Administration am Ende will. Wenn ich Kellogg heißt der, glaube ich, der Beauftragte, der jetzt ernannt wurde. Aber ich vermute, dass ab dem 20. Januar wahnsinnig viel Bewegung in diese Frage reinkommt. Und ich möchte nicht, dass wir als Europäer zugucken, wie Putin und Trump dann einen Plan für die Ukraine schmieden und wir sind Zuschauer.
Das stimmt. Mhm. Aber soweit ich das verstanden habe, hat der Kanzler kein europäisches Mandat gehabt. Und wir haben eben in der Parallelität gehört, dass es mehr Europäer gibt, die sich zusammentun, was dieses Thema angeht. Und Deutschland in dem Zusammenhang zumindest eine ambivalente Rolle spielt. Jetzt nicht sozusagen an dem Punkt in der Führerschaft ist. Wir haben, wenn Sie auf Europa gucken, auch wirklich gerade kein geeintes Europa. Europa sortiert sich gerade neu, ob das erfolgreich wird. Das werden wir sehen, weil es viele kleine Länder sind. Klar. Das sind alle gerade die Länder, die massive
und es gibt
eine große, massive
Länder,
Sorge haben,
auf Trump warten,
dass sie im Grunde genommen wieder unter russischen Einfluss kommen. Die haben eine lange Geschichte russischen Einflusses hinter sich und möchten dahin nicht zurück. Und die Frage ist, warum ist Deutschland da nicht mit dabei? Das finde ich total komisch.
Ja.
Und warum, wir haben gleichzeitig sozusagen, das eine ist, ich sag mal, das Osteuropa, auch wenn es eher Mitteleuropa ist, die westeuropäischen Staaten sind schwach und Deutschland zählt mit dazu. Wir haben eine instabile Regierung, wir haben Neuwahlen, Frankreich, ich will gar nicht sagen, zerfällt gerade, aber war schon bevor jetzt gerade die jetzige Regierung gescheitert ist.
Hat sich aber in der Ukraine-Politik auch nicht als größter Unterstützer ergeben.
Finanziell, also
finanziell
vielleicht nicht.
Genau.
Finanziell
also
nicht, aber gleichzeitig haben wir zwischen,
ja auch mal sagen,
haben Franzosen und Briten eine Kontinuität in, okay, wir
genau,
probieren
aber
auch
es. Aber in der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine und so. Also Frankreich war, glaube ich, nicht der große Partner an der Seite
nee,
Deutschlands zum Thema
sicherlich
Unterstützung
nicht
für die Ukraine. Also vielleicht mit Worten, aber weniger mit Taten.
Nein, aber im Aufstoßen von Optionen und der Frage, okay, was müssen wir denn diskutieren, haben sowohl die Osteuropäer als auch die Franzosen Türen aufgemacht. Und sagen wir, okay, die haben wir als erstes sofort
nur
wieder
einmal sagen, es kommt nicht oft vor, dass ich Olaf Scholz hier verteidige, aber ich muss schon ein bisschen lachen, weil diese Geschichte, erst hieß es, wurde er unglaublich kritisiert, auch zu Recht, fand ich, weil er nicht gefahren ist, lange nicht gefahren ist. Und dann ist er ja irgendwann gemeinsam mit Draghi damals, Macron, nach Kiew gefahren.
Juni 22.
Genau, ist 2,5 Jahre her. Es ist also eine lange Zeit. Man hat sich oft getroffen, trotzdem mit Zelensky. Und dass sich ein anfangs sehr zögerlicher Olaf Scholz entwickelt hat, doch zu in Europa der größte Unterstützer der Ukraine. Das kann man immer sagen, gemessen an ist es vielleicht nicht so viel im Vergleich.
Das ist ganz einfach.
Aber es ist also einfach viel.
In absoluten Zahlen
ist
ja,
es viel,
gemessen
genau
am BIP 0,1%. So.
Genau, aber, und da finde ich, ist er jetzt auch in Kiew konsistent geblieben. Also diese Geschichte, ich liefere Taurus nicht, was im Wahlkampf eine große Rolle spielen wird oder schon tut. Das hat er in Kiew ja nun in Anwesenheit von Zelensky wiederholt. Da muss man wirklich überzeugt sein, dass man dem Menschen, der das gerne hätte, diese Waffe eben nicht zur Verfügung stellt. Deswegen finde ich die Kritik an der Reise, dass er kein europäisches Mandat hatte, etwas merkwürdig, weil natürlich kann ein deutscher Kanzler nach Kiew reisen. Nein,
in der Verbindung mit, es geht sozusagen jetzt darum, was Herr Klingbeil gesagt hat, es geht darum, Europa aufzustellen. Dann ist ist diese Reise nicht Teil einer europäischen Aufstellung. Das ist Teil einer deutschen Aufstellung. Daraus kann man vielleicht was machen. Aber mehr haben wir zum jetzigen Zeitpunkt
nicht. Aber bevor nächste Woche, also ich meine, das ist jetzt schon wichtig. Nächste Woche ist der Europäische Rat. Olaf Scholz bespricht die Sachen mit Zelensky und trägt sie dann nach Europa. Jetzt kann man, aber warum soll er mit einer vorgefertigten europäischen Meinung dahinfahren. Es geht jetzt darum mit Zelensky und jetzt Frau Münstermann hat ja recht, wir wissen alle, wie holprig der Start war, aber Zelensky hat sich jetzt wieder vor die Presse gestellt und hat sich bedankt bei Olaf Scholz persönlich und auch bei Deutschland für die, ich glaube, wir sind jetzt bei 28 Milliarden, die wir mittlerweile für die Ukraine auch aufwenden. Und der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, dieser Weg geht weiter. Aber natürlich werden jetzt die Gespräche mit der Ukraine geführt und dann werden sie in Europa geführt, nächste Woche auf dem europäischen Markt.
Herr Klingbeil, diese Zahlen, ne, mit denen da auch, deswegen nochmal mein Thema, Wahlkampf. Mhm. Und ich würde sagen, der spielt da ganz entscheidende Rolle. Sie operieren jetzt auch mit dieser Zahl. 28 Milliarden Militärhilfe.
Diesen Wahlkampfvorwurf,
lass uns einmal konkret drüber reden.
Also ich erlebe, dass ganz viele andere Wahlkämpfe mit diesem Thema machen, aber wenn der Bundeskanzler seinen Job macht, dann wird ihm was vorgeworfen.
Nee, ich rede jetzt über diese Zahl, die Sie gerade auch ähnlich wie der Kanzler auch genannt haben. Sie sagen 28 Milliarden Militärhilfe. Darauf hat er jetzt auch nochmal hingewiesen. Tatsächlich ist es nicht so. Tatsächlich rechnet er sozusagen das mit rein, was an Versprechungen noch da ist.
Also wir haben seit Beginn des Krieges 28 Milliarden circa für Militärhilfen ausgegeben. Das ist eine Summe von 28 Milliarden.
Denn wir haben für Militärhilfen ausgegeben 10, irgendwas Milliarden. Und wir haben weitere 17, irgendwas Milliarden versprochen. Und das ergibt zusammen dann irgendwann 28 Milliarden.
Die Summe ist ein kleiner Unterschied. So 28. Und es gibt Sachen, die werden nächstes Jahr geliefert.
Nein, Entschuldigung. Man kann nicht sagen, wir haben 28 Milliarden Militärhilfe geleistet, wenn wir bei 10, irgendwas sind. Und das andere ist das, was wir planen, zugesagt haben, was wir in Zukunft möglicherweise zur Verfügung stellen, wenn dieser Krieg weitergeht. Das ist so ein kleiner Unterschied.
Aber Deutschland hat sich immer an die Sachen gehalten, die wir
zugesagt haben. Es geht nur um die Zahl. Ist das ein Unterschied oder nicht? Mein Job ist es, präzise zu sein.
Also dann haben wir bisher viel geliefert, wir haben vieles zugesagt. Und die Ukrainerin, und das hat Zelensky nochmal deutlich gesagt, auf die deutschen Zusagen kann man sich verlassen. Und es wird nächstes Jahr Lieferungen geben, es werden Sachen jetzt produziert.
Es geht um die Frage, wie man Politik verkauft. Mhm. Wenn man so wie gestern dann auch hingeht auf einer Pressekonferenz und sagt, wir haben jetzt weitere 600 irgendwas Millionen an Militärhilfe.
Das klingt, was jetzt im Dezember kommt.
Das klingt 600. Für eine deutsche Öffentlichkeit so, als wären das weitere neue 600.
Auch keine neuen.
So. Sind es nicht.
Aber das hat der Kanzler nicht gesagt.
Das steht sogar im Haushalt.
Er hat gesagt, das ist das, was zugesagt wurde. Das wird jetzt geliefert. Und das sind, aber können wir einmal kurz festhalten, das ist natürlich, ich finde das richtig, ich will auch, dass es noch mehr wird, aber das ist doch etwas, was man nicht wegdiskutieren kann, dass Deutschland da einen großen Beitrag auch leistet.
Das habe ich nicht gesagt. Mir geht es darum, dass wir sauber sind mit den Zahlen. Und unser Job ist es, darüber dann auch aufzuklären und das zu hinterfragen. Und wenn dann so eine Zahl kommt, und die hat er jetzt mehrfach so genannt, dann sage ich, das ist so nicht in Ordnung. Sie haben sie auch gerade genutzt.
Also ich prüfe gerne nochmal die Zahl. Ja, wenn ich die falsch genannt habe, dann tut es mir leid. Aber das ist die Zahl, die ich jetzt auch aus der öffentlichen Debatte mit aufgenommen habe. Aber ich prüfe sie nochmal.
Ich habe noch eine andere Frage in dem Zusammenhang.
Trotzdem kann man sagen, Deutschland ist mit Abstand der größte europäische Unterstützer, was Militär
in absoluten Zahlen.
Wie viel müsste es denn sein? So. Das ist doch die einzige Frage, um die es geht. Was wäre denn genug? Das ist ja die Frage, die auch aus anderen Stellungen herausgeht. Aber wir haben, also worum geht es hier? Geht es darum, sozusagen der Klassenbeste oder Zweitbeste zu sein? Oder geht es darum, das, was man versprochen hat, nämlich, dass die Ukraine Handlungsfähigkeit bekommt, dass das implementierbar ist?
Aber und ich kann die Antwort darauf nicht.
Aber die Frage ist, wie groß ist das Gap von dem, was wir zurzeit tun und von dem, was irgendjemand insgesamt tun müsste?
Aber jetzt kommen wir zu der Frage, die ich auch für die Zukunft total spannend finde. Ich bin wieder bei dem Unsicherheitsfaktor Trump. Aber natürlich erwähne ich auch, was wir tun, weil es immer wieder den Vorwurf gibt, Deutschland macht nichts. Und das ist schon etwas, wo ich auch finde, dass es eine unfaire Bewertung der ganzen Regierung gibt, weil wir sind sehr weit vorne mit dabei und es gibt andere europäische Länder, die haben versprochen, da sind die schönsten Reden gehalten worden, aber es hat am Ende keine substanziellen Beiträge gegeben. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir jetzt einmal nach vorne gucken, es geht um die Frage, wie können wir eigentlich Produktion in der Ukraine hochfahren? Das wird ganz wichtig. Und es wird natürlich um die Frage gehen, wie können wir aus Europa, aus Deutschland dauerhaft auch für Lieferung sorgen. Das sind zwei Punkte, die ich für wichtig halte und natürlich auch die Frage der Sicherheitsgarantien. Aber nochmal, wir müssen erstmal gucken, was die große Unbekannte Trump ab dem 20. Januar dann noch bedeutet.
Ich kann nochmal nachliefern übrigens zu der Zahl. Zitat, Seite der Bundesregierung, aktualisiert am 20. November. Insgesamt hat Deutschland inzwischen Militärhilfen in Höhe von etwa 28 Milliarden für die Unterstützung der Ukraine zur Verfügung beziehungsweise für die kommenden Jahre, das ist der entscheidende Nachsatz, bereitgestellt. Ja. Also sozusagen in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, wir haben Militärhilfen für 28 Milliarden geliefert, das ist schlicht und ergreifend falsch.
Ja, aber jetzt geht es natürlich, wenn Sachen beauftragt werden, wenn Verträge abgeschlossen werden, dann muss das ja auch finanziell hinterlegt sein im Haushalt. Ja? Also Sie haben recht, ich habe mich da versprochen, wenn ich gesagt habe, das ist schon geliefert worden. Wir haben Zusagen gemacht und jetzt könnten wir sozusagen das Haushaltsrecht des Parlaments reingehen. Mhm. Wenn ich die Dinger zusage, muss ich sie bestellen. Das heißt, es muss einmal auch im Verteidigungs- oder im Haushaltsausschuss beschlossen werden. Ja. Und das sind dann Zusagen, zu denen Deutschland natürlich auch verbindlich dann steht.
Geht dann trotzdem am Ende auch um Glaubwürdigkeit von Politik. Und nochmal die Frage, als Frage, ob da Wahlkampf gemacht wird. Wenn Olaf Scholz sagt, Friedrich Merz will der Nuklearmacht Russland ein Ultimatum stellen. Im Bundestag hat er ganz offen gesagt, wenn Putin nicht tut, was Deutschland will, dann wird ab morgen mit deutschen Marschflugkörpern weit nach Russland hineingeschossen. Ich kann da nur sagen, Vorsicht, mit der Sicherheit Deutschlands spielt man nicht russisch Roulette. Ist das in Ordnung, das so zu machen?
Ich finde das in Ordnung.
Ist Spiel mit der Angst?
Nee, also, was heißt denn Spiel mit der Angst? Also ich meine, diese Debatte über den Krieg und wie geht das weiter, die ist da in der Öffentlichkeit. Das ist Thema auf jeder meiner Veranstaltungen. Die Leute haben berechtigt auch Sorgen, wie dieser Krieg weitergeht.
Muss man das dann für weiter verstärken?
Naja, ich finde schon,
sagen, dass Friedrich Merz der Nuklearmacht Russland
ein Ultimatum stellt? Aber das ist ja das, was er im Bundestag gemacht hat. Dass er gesagt hat, jetzt muss, ich weiß die genaue Formulierung nicht, vielleicht haben Sie den Ausschnitt da und spielen den jetzt ein, dass er gesagt hat, es muss jetzt klar gesagt werden von Deutschland innerhalb von 24 Stunden, ihr stoppt das, sonst liefern wir Taurus. Und das ist ein Ultimatum. Und ich finde, dann muss man immer...
Die Zivilbevölkerung.
Friedrich Merz hat seine Meinung zum Taurus jetzt schon viermal gewechselt. Ja, mal soll es geliefert werden, dann sind die Wahlkämpfe im Osten, dann verstummt er. Jetzt gibt es einen Antrag der FDP im Bundestag, da erklärt die Union jetzt auch, sie will nicht zustimmen. Okay. Also hin und her. Aber bei Scholz weiß man, woran man ist. Und ich finde, gerade in einer Situation von Krieg und Frieden, die kann man nicht in einem Wahlkampf totschweigen. Da muss man sich zu äußern. Da sollten die Bürgerinnen und Bürger auch wissen, wer für was steht. Und wenn ein Ultimatum gesetzt wird, wie Friedrich Merz das im Bundestag getan hat, dann finde ich, hat der Kanzler auch jedes Recht, das anzusprechen. Und
ist es in dem Zusammenhang auch in Ordnung, einen Satz zu sagen wie den folgenden? Da sind wir wieder beim Lindner-Rauswurf. Ich sage auch ganz klar, Zitat Scholz, ich bin nicht bereit, unsere Unterstützung für die Ukraine und Investitionen in unsere Verteidigung zu Lasten des sozialen Zusammenhalts zu finanzieren, zu Lasten von Rente, Gesundheit und Pflege. Ist es in Ordnung zu insinuieren, wenn die anderen drankommen, dann sind eure Renten in Gefahr, weil wir das Geld in die Ukraine schicken.
Das ging ja nicht um die anderen drankommen, sondern das waren ja die Debatten, die wir in dem Koalitionsausschuss geführt haben an dem Abend.
Den Zusammenhang so herzustellen, finden Sie das?
Das ist ja die tatsächliche Diskussion gewesen, dass wir mit den begrenzten Mitteln, die unter den Umständen, die wir gerade haben, es ging ja Überschreitungsbeschluss, also die Frage Aussetzung der Schuldenbremse. Ich glaube, jetzt hoffe ich, dass ich die richtige Zahl sage, aber ich glaube, es sind jetzt knapp 12 Milliarden in dem Haushalt für das kommende Jahr, die man ausgibt für die Ukraine insgesamt, also nicht nur Militärhilfe, sondern alles, was damit drin ist. Und dazu sagen, dafür machen wir einen Überschreitungsbeschluss, also die Ausnahme der Schuldenbremse, weil es ja eine besondere Situation ist und haben damit Spielräume, auch die Industriearbeitsplätze zu retten und die Rente zu finanzieren.
Ich kaufe das nicht. Kauft das Frau Münstermann? Also der Zusammenhang, entweder helfen wir der Ukraine oder deutsche Renten haben weniger Geld. Ich spitze jetzt mal hart zu.
Ja, aber das war die Zuspitzung an dem Abend.
Genau,
wir wollten ja sogar noch, der Kanzler hat sogar vorgeschlagen, 3 Milliarden für die Ukraine draufzupacken.
Also das finde ich, vergisst Olaf Scholz dann elegant zu erwähnen, dass es ja im Streit um den Haushalt einen Riesenhaushalt gibt, eine Riesensumme, wo man auch hätte einsparen können. Darauf hat man sich ja nicht verständigt. Dass Olaf Scholz dann sagt, wenn Christian Lindner mir jetzt nicht zubilligt, mehr Geld aufzunehmen, Schulden zu machen, dann nimmt er in Kauf, dass die Ukraine-Hilfe und die Renten gegeneinander ausgespielt werden. Das ist ein falscher Zusammenhang. Also das ist ein schöner SPD-Spin, aber das stimmt ja so nicht.
Es wird ja sogar noch drastischer die nächsten Jahre, wenn wir erstmal das Sondervermögen aufgebraucht haben und ab 2028 fehlen 30 Milliarden für den Verteidigungshaushalt. Und mein Anspruch ist ja sehr klar, dass wir die 2% erreichen.
Die Bundesregierung mehr Schulden aufnehmen. Da bin ich bei Ihnen, egal wer drankommt.
Darum ging es ja, um die Frage, ob wir Investitionen in Sicherheit erlauben können in Zeiten, wo ein brutaler, völkerrechtswidriger Angriffskrieg 2 Flugstunden von uns weg. Oder ob wir sagen, wir finanzieren das aus dem Kernhaushalt.
Der Kanzler herstellt, ist natürlich so nicht. Und ich finde schon auch, also dass der Ukraine-Krieg, Krieg und Frieden in diesen Wahlkampf gehört. Da hat er einen Punkt. Ich finde es auch völlig legitim, dass Olaf Scholz sagt, ich habe einen Amtseid geschworen, der mir sagt, ich möchte diesen Taurus-Marschflugkörper nicht liefern. Das ist ein gutes Recht. Aber dem anderen zu unterstellen, der hat das im Bundestag so gesagt, muss man auch sagen, wenn die Union jetzt versucht zu sagen, das ist so nicht gefallen, Sie haben es vorgelesen, das ist so gefallen, das war eine Replik.
Auf den Terror gegen die Zivilbevölkerung,
wenn der
nicht Kontext
aufhört,
ist nicht ganz unwichtig. Und wenn der nicht aufhört,
war Mitte Oktober, da waren Neuwahlen noch kein Thema, da gab es noch eine Koalition, also da hat Friedrich Merz sich natürlich auch weit rausgewagt. Aber zu sagen, der spielt russisch Roulette und der droht einer Atommacht, das ist schon ganz schön harter Tobak. Es war eine Wahlkampfkonferenz. Aber das, ich würde mir auch wünschen, dass dieses Thema, es geht um so viel anderes im Sinne von diese Eskalation, dieses Angstmachen, das haben Sie ja vorhin beschrieben, das finde ich schon, dass man mit so einem Bauchgefühl spielt, was nicht gut ist.
Ja, vor allen Dingen auch der anderen Seite zu unterstellen, die machen das so leichtfertig, russisch Roulette. In dem Zusammenhang finde ich aus diversen Gründen ein schwieriger Begriff, aber auch metaphorisch ein schwieriger Begriff. Herr Mölling, ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, wir haben so eine märchenhafte Vorstellung davon, was Frieden ist? Sie haben noch einen anderen Gedanken, den habe ich dieser Tage gelesen, geäußert, den ich sehr interessant fand. Sie sagten, wir hatten immer so die Vorstellung, wir müssen uns nur ganz klein machen und so tun, als wären wir quasi gar nicht da und dann werden wir schon in Ruhe gelassen. Und davon müssen wir uns jetzt mal verabschieden, weil so funktioniert Sicherheitspolitik nicht.
Also Sicherheitspolitik in der jetzigen Situation, in der wir sind, wo wir ein Gegenüber haben, der sehr klar gemacht hat, dass er bereit ist, Gewalt einzusetzen und andere kleiner und Europa vor allen Dingen kleiner zu machen, damit Russland wieder mehr Macht über Europa bekommt. Da kann man sicherlich nicht darauf antworten, indem man versucht, sich klein zu machen und hofft, es geht schon irgendwann einem vorbei. Es gibt auch kein empirisches Beispiel irgendwo in der Welt, wo diese Strategie, außer im Tierreich, man stellt sich tot, irgendwie von Erfolg gekrönt gewesen ist in der Vergangenheit. Aber ich sehe, dass das immer wieder eine Idee ist, die seit dem Ende des Kalten Krieges sich, glaube ich, bei uns Bahn gebrochen hat, dass man durch Gewaltfreiheit und wenn man das nur sagt und dann Rechtsstaatlichkeit propagiert und unter die Leute bringt, dass das letztendlich Frieden bringt. Das bringt dann Frieden, wenn alle anderen im Prinzip sagen, okay, das ist eine Art von politischem Geschäftsmodell, das funktioniert. Wir haben es aber hier mit Staaten zu tun, deren Geschäftsmodell eben das genaue Gegenteil ist. Das Modell ist Gewalt und Chaos und nicht Rechtsstaatlichkeit. Und deswegen prallen hier gar zwei Systeme aufeinander. Ja. Das russische, das ein Gewaltsystem ist, das mit Korruption funktioniert. Und da ist natürlich Rechtsstaatlichkeit, die anfängt, Korruption zu verhindern, die Wahlen etabliert und alles das, natürlich das genaue Gegenteil. Und deswegen versucht Russland zurzeit natürlich Europa zu zerlegen in seine Einzelteile. Und weil es dann viel einfacher ist, nicht, es geht gar nicht um die Eroberung Europas, also darum, das ist nicht das Ding, sondern es geht darum, mehr Einfluss auf die Innenpolitik zu kriegen. Das kann man auf der einen Seite versuchen mit militärischen Drohungen, aber wir sehen ja, dass Russland schon jetzt sehr erfolgreich ist, auch bei uns die Themen zu setzen. Also jede Woche, wenn wir in irgendwelchen Interviews sind, dann ist 50% der Themen ist durch den Kreml gesetzt, sei es durch irgendeine Rakete oder durch irgendetwas anderes, durch irgendeine Äußerung. Und irgendwo, wo irgendein deutscher Akteur dann auch wieder sagt, ja, wir müssten eigentlich nur verhandeln. Und das ist sozusagen der märchenhafte Frieden. Das ist eine Parallelwelt, in der Märchenregeln gelten, dass wenn man, das könnte man irgendwie herbeibeschwören. Und erstens, wenn man die Geschichte nur anfängt zu lesen, dann hat sie auch ein Happy End. Auch da wissen wir aus der Vergangenheit, dass der Anfang.
Das war ein Programm vom BSW, oder? Was Sie gerade.
Das ist eine interessante Parallele, aber wir können aus der Vergangenheit nicht begründen, dass einfach nur der Anfang von Friedensverhandlungen immer dazu führt, dass sie dazu führen, sondern eher im Gegenteil. Das ist eher selten der Fall.
Und um mal den Kontext herzustellen zum Schluss, wie groß ist diese Bedrohung wirklich? Also wie sehr hat Russland seine komplette Wirtschaft mittlerweile auf Kriegswirtschaft umgestellt? Wie sehr rüstet dieses Land wirklich auf? Was passiert da wirklich? Haben Sie da einen Überblick?
Also die Überblicke sind sehr schwer. Die Zahlen, die man kriegt aus den offiziellen russischen Haushalten, ist sicherlich, dahinter steht ein großer Schattenhaushalt. Aber zurzeit müssen wir ganz klar sehen, dass die Voraussage, die wir als Institution letztes Jahr um diese Zeit gemacht haben, wir haben bis 2029 Zeit, um uns sozusagen aufzustellen, das, was das Verteidigungsministerium auch später übernommen hat, dass man das zumindest nicht sagen kann, wir haben jetzt mehr Zeit, sondern es sieht eher so aus, als ob wir weniger Zeit haben. Russland stellt sich, obwohl es einen Krieg zurzeit kämpft, auf einen möglichen zweiten Krieg an. Das ist, wie gesagt, nicht die Invasion in oder die Eroberung ganz Europas, sondern der Versuch, durch gezielte Nadelstiche Europa zu schwächen. Das kann aber auch sein, wir sehen ja die vermehrte Aktivität von Sabotage, dass das eben nicht militärisch funktioniert, sondern dass es anders funktioniert. Das ist Russland total egal, wie es das macht. Das muss man sich vorstellen. Alles geht, ist im Grunde genommen die Regel.
Ja, und wie gefährlich ist das, was mit Nordkorea gerade passiert? Also was ist dran an der Geschichte, dass es sozusagen im Tausch für nordkoreanische Soldaten russisches nukleares Know-how für Pyongyang gibt?
Das ist plausibel, dass das gibt, ob das jetzt nukleares ist oder ob es sozusagen bestimmte Raketentechnologie ist. Das wird man dann sehen. Aber klar ist, es gibt einen Deal, der hilft Moskau auch, weil Moskau muss für jeden toten Soldaten bezahlen an die russischen Familien. Und das wird einfach ökonomisch billiger, wenn man sozusagen die Soldaten aus anderen Ländern kommt. So perfide ist das Spiel letztendlich.
Ich weiß, ja, es ist ekelhaft.
Ne? Weil auch da sieht man daran, dass die Systeme, hier werden Menschen verkauft. Das hat ja überhaupt nichts mit unseren Armeen zu tun. Deswegen ist auch dieser Vergleich mit, wie viel investiert Russland in seine Armee und wie viel investieren wir in unsere Armee. Wir wollen doch nicht eine russische Armee kopieren. Deswegen wenden wir Geld auf, damit wir Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Uniform haben und nicht eine Armee, die im Grunde genommen sinnlose Gewalt zu ihrem Markenzeichen gemacht hat.
Und Sie glauben nach allem, was Sie wissen, das wird in den nächsten Jahren auch nicht besser. Also es ist sozusagen nicht erkennbar, dass man auch unter dem Eindruck der Mühe, die man auch von russischer Seite jetzt in der Ukraine hat, dass man sagt, naja gut, okay, wir müssen jetzt selber sehen, wir haben eine galoppierende Inflation, wir haben eine Wirtschaft, die in echten Turbulenzen ist. Also diese Zahlen, die da immer so kommen, sind möglicherweise auch nicht so ganz richtig. Das heißt, das hat schon auch einen echten Impact auf die russische Wirtschaft.
Jetzt tun wir wieder so, als ob Russland alleine da stünde. Sie haben ja gerade Nordkorea genannt.
Ja.
Wir haben weitere Unterstützer mit Iran und wir haben, glaube ich, ein leistungsfähiges China, was dahinter ist. Auch China ist wirtschaftlich jetzt gerade nicht im besten Fahrwasser unterwegs.
Ja, aber
die Frage ist, kann es sich China leisten, dass Russland den Krieg zu schlechten Bedingungen beendet? Ich will es mal so rum sagen, ich will gar nicht sagen verliert, zu schlechten Bedingungen beendet. Denn hier werden ja auch gerade eben Systemmodelle gegeneinander gestellt. Ne? Und also es geht nicht nur um das, was in der Ukraine passiert. Wir haben im Grunde genommen zwei Konflikte. Wir haben den militärischen, kriegerischen Konflikt in der Ukraine und wir haben das Aufeinanderprallen von demokratischen und auch marktwirtschaftlichen Systemen auf der einen Seite und autoritär-diktatorischen Systemen auf der anderen Seite. Und es geht darum zu demonstrieren, was kann eigentlich erfolgreicher sein, auch der eigenen Bevölkerung gegenüber. Ja.
Und letzte Frage in dem Zusammenhang, wenn es irgendwann eine Sicherheitsgarantie geben muss für die Ukraine. Was kann dieses Szenario sein? Also die Ukraine in die NATO aufzunehmen, wie es dann teilweise so zu lesen ist, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür lieferst du dann Russland, Moskau, Putin exakt die Begründung, die wir eigentlich nie liefern wollten. Nämlich, ich fühle mich bedroht durch die NATO.
Ja,
also das können wir nicht ernsthaft
denken. Die Frage ist ja, was ist die Alternative dazu?
Ne? Das ist also, die Frage. Also wie macht man das dann?
Wenn man eine instabile Ukraine hat, die möglicherweise dann ein Marionettenregime von Putin ist, dann hat sozusagen Russland, und da ist es ja gerade schon dabei, quasi sich nach Westen weiter ausgedehnt.
Ja.
Belarus ist, ich will nicht sagen annektiert, aber ist im Grunde genommen ein Aufmarschgebiet. Von daher ist im Grunde genommen die russische Westgrenze, kann man so sagen, schon relativ nah an der NATO-Grenze dran. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Die Frage ist, wollen wir die Ukraine auch sehr egoistisch als geostrategischen Faktor und geostrategisches Problem für Russland unterstützen? Oder sagen wir, nee, wir lassen die jetzt eigentlich im Grunde genommen fallen. Und das machen wir möglicherweise gerade in Zeitlupe. Das hat aber eine Konsequenz. Und was wir nicht entscheiden können, und das ist auch sozusagen, wir können nicht in einer Parallelwelt flüchten, in der wir das einfrieren. Einfrieren ist ja so ein wunderbarer Begriff, in dem man glaubt, man könnte sozusagen das, worüber man keine Kontrolle mehr hat, einfach sozusagen wie ein Foto, das bleibt dann für immer so. Das tut's ja aber nicht. Einfrieren heißt ja, da sind ja andere dran beteiligt, die lassen sich einfrieren. Dass Moskau sich einfrieren lässt, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Die Ukraine auch nicht. Die Ukraine wird nicht einem Frieden zustimmen oder einer Bedingung zustimmen, diesen Krieg einzustellen. Die bedeuten, dass sie im Grunde genommen nicht nur ihr Territorium aufgeben müssen, das ist vielleicht das geringere Problem, dass die Menschen und die politische Gemeinschaft aufgeben müssen. Denn die haben sich alle dazu entschieden, den Weg nach Europa anzutreten. Und die wüssten, glaube ich, nicht, warum sie das jetzt aufgeben sollten. Nur um in Folterkellern zu enden, ist eine komische Idee eigentlich. Ne?
Es endet mit einer rhetorischen Frage. Danke sehr herzlich. Das war spannend. Ihnen alles Gute, Herr Klingbeil, für die nächsten Wochen. Hoffe, wir sehen uns noch mal wieder, bevor es dann endgültig...
Wenn Sie mich noch mal einladen, komme ich noch mal wieder.
Ich bitte Sie. Sie haben eine Wildcard hier bei uns jederzeit. Also jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Und falls der Kanzler mal kommen möchte, auch jederzeit. War länger nicht hier.
Okay, sage ich Ihnen.
Sie richten ihm das aus. Sie sind ja sehr nah dran. Also tschüss. Bis dahin. Tschüss.